Es gibt viele Daten, die zeigen, weltweit blüht und gedeiht das Christentum. Ja, weltweit gibt es Aufbrüche und Erweckungsbewegungen, selbst unter widrigsten Bedingungen, selbst in Ländern, in denen das Christentum hart verfolgt wird. Erstaunlicherweise ist es nur in der westlichen Welt völlig anders. Also ausgerechnet da, wo das Christentum so viel Freiheit und so viele Ressourcen hat, wie nirgends sonst. Und die große Frage ist, warum ist es so? Ja, warum geht es scheinbar immer weiter bergab mit dem Christentum, gerade auch im deutschsprachigen Raum und scheinbar ganz besonders in Deutschland? Was ist da los? So, ich komme viel rum in unserem Land, ich habe mit vielen Leitern Kontakt, ich habe mich mit vielen Christen unterhalten, ich sehe Gemeinden und Werke, die schrumpfen, die kleiner werden und sterben, aber ich sehe auch kraftvolle Gemeinschaften, kraftvolle Bünde, kraftvolle Werke, die blühen und gedeihen. Also warum ist das so? Warum wächst die Kirche Jesu an manchen Stellen so kraftvoll, während sie an anderen Stellen verkümmert und stirbt? Ich bin überzeugt, auf diese Frage gibt es eine Antwort. Und es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der genau diese Frage in sehr verdichteter Form beantwortet. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, zu allen christlichen Leitern in Deutschland sprechen zu dürfen, ja, dann würde ich am liebsten über genau diesen Text in der Bibel sprechen und über die Themen, die in diesem Abschnitt angesprochen werden. Umso schöner ist es, dass ich vor kurzem tatsächlich über genau dieses Thema sprechen durfte, und zwar in der Christusgemeinde in Emmendingen. Diese Gemeinde kennen vielleicht manche von euch. Es ist die Gemeinde von Waldemar Justus und es ist eine Gemeinde, die seit Jahren tatsächlich blüht und wächst. Sie hat gerade erst beschlossen, sonntags einen zweiten Gottesdienst einzuführen, und ich danke der Gemeinde sehr herzlich, dass ich dort sprechen durfte und dass ich euch dieses Video weitergeben darf. Ja, vielleicht kannst du ja mithelfen, diese so wichtigen Wahrheiten mit zu verbreiten, indem du unter diesem Video auf die Glocke drückst und indem du in deinem Umfeld auf dieses Video aufmerksam machst. Aber in jedem Fall heiße ich dich sehr herzlich willkommen beim neuen Video von Bibel Live zum Thema Nur so wächst Einheit und deine Gemeinde. Ich habe mir gedacht, ich traue mich, wenn ich hier sprechen darf, an diesem Ort, der so viel Ausstrahlung hat, dann möchte ich auch über ein Thema sprechen, das natürlich für jeden Einzelnen von uns relevant ist, das für die Gemeinde relevant ist, aber meine Wahrnehmung ist, dass es ein Thema, über das ich sprechen möchte, das wirklich Relevanz hat für die Kirche Jesu insgesamt in unserem Land, wo ich den Eindruck habe, das ist jetzt ganz oben auf der Agenda Gottes oder zumindest mit ganz oben. Ich komme ja ein wenig rum im Land. Die, die mich näher kennen, wissen das. Ich bin in Kontakt mit vielen Leitern in unserem Land. Ich nehme vieles wahr, was sich da entwickelt und was sich bewegt. Und immer wieder nehme ich da Dinge wahr, wo ich sage, dieses Wort, das scheint mir im Moment sehr zentral zu sein. Und ich möchte mit euch lesen unseren heutigen Predigttext. Der steht in Epheser 4. Die Verse 11 bis 16, und da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist.
So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Soweit Gottes Wort. Paulus spricht hier von einem Wind. Der Wind aller möglichen Lehren, sagt er, der kann schlechte Folgen haben. Der kann bewirken, dass wir durcheinander geworfen werden, dass wir aufgewühlt werden, dass das, was sich verfestigt hat, an Glauben in unserem Leben, durcheinander geworfen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, ich spüre förmlich diesen Wind der Lehren, von dem Paulus hier spricht. Heute hier, jetzt bei uns. Ja, so viele Lehren gehen durch unser Land. Ja, wir sind ja seit einiger Zeit alle ausgestattet mit diesen kleinen Geräten in unserer Hosentasche. Ein kleines Gerät, das uns die ganze Welt öffnet. Und ich habe den Eindruck, spätestens seit das so ist, seit wir alle ausgestattet sind mit diesen Geräten, seither gibt es keine windstillen Orte mehr in unserem Land. Ja, wir alle sind nur einen Klick weit entfernt von den unterschiedlichsten Lehren. Ja, wir können unser Handy anmachen, YouTube oder wo auch immer, oder Spotify, wo auch immer du unterwegs bist. Und da gibt es haufenweise Stimmen und sie rufen alle durcheinander. Und der eine sagt dieses und der andere sagt jenes. Und du fragst dich, ja, wem darf ich denn vertrauen? Welche Stimmen sind meines Vertrauens würdig? Und es ist kein Wunder, wenn so viele Stimmen wild durcheinander rufen, dass das dazu führt, dass ganze Gemeinschaften und Gemeinden förmlich auseinandergetrieben werden. Wir Christen, die wir uns oft auch als Evangelikale bezeichnen, wir haben da ja ein Problem. Wir haben keinen Papst. Wir haben kein Lehramt, ja, wir haben keine gemeinsamen Institutionen, es gibt keine nationale evangelikale Leitung, die dann Stellung bezieht und sagt, das ist richtig, das ist falsch, sowas gibt es bei uns nicht. Und umso mehr sind wir natürlich gefährdet, wenn alle möglichen Lehren da auftauchen und jeder sagt was anderes, umso mehr sind wir gefährdet, dass wir auseinandergetrieben werden. Und ich höre das aus dem ganzen Land von so vielen Gemeinschaften, Gemeinden, Bünden, Werken, dass da tatsächlich immer mehr Trennung geschieht, dass da vieles durcheinander gerät durch die vielen Lehren, die da unterwegs sind. Und es kann einem wirklich Sorge bereiten. Mir macht es wirklich Sorge, weil Einheit so ein hohes Gut in der Bibel ist. Weil Einheit so wichtig ist für unser Zeugnis in der Gesellschaft. Einheit ist so entscheidend. Also es kann einem Sorge bereiten. Andererseits sehen wir hier in unserem Text und wir sehen es auch in der Kirchengeschichte, dieses Problem ist nicht neu. Das gab es auch schon, bevor es Handys gab. Ja, dieses Problem, dass alle möglichen Lehren durcheinander gerufen wurden, das ist eigentlich so alt wie die Kirche Jesu selbst. Ja, wir sehen es in der Bibel schon, kaum geht die Kirche Jesu los, schon gibt es falsche Lehren. Da kommt die Lehre der Gesetzlichkeit, der ganze Galaterbrief von Paulus ist eigentlich eine Kampfschrift gegen eine falsche Lehre, dass wir durch Gesetzlichkeit gerettet werden können. Ja, und schon in der Bibel selbst auch wird die Gnosis erweckt, die Gnostiker, die da unterwegs kamen. Denn im 2. Jahrhundert kam ein Marcion und der hat gesagt, lass uns das Alte Testament mal komplett abschaffen, der Gott des Alten Testaments, das ist nicht mehr unser Gott. Ja, dann kamen die Arianer, die gesagt haben, Jesus war gar nicht Gott, das ist einfach nur ein geschaffener Mensch gewesen. Eins nach dem anderen, man könnte noch einiges mehr aufzählen. Falsche Lehren von Anfang an haben sie die Kirche Jesu begleitet. Und wie gut, dass es Kirchenleiter gab, die gesagt haben, wir können da nicht einfach so tun, als ob das irgendwie alles bunte Vielfalt wäre. Nein, wir müssen dagegen aufstehen. Wir müssen deutlich machen, was die Wahrheit ist. Es gab da einen Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert schon. Der hat ein fünfbändiges Werk verfasst gegen die Irrlehren. Und hat gesagt, das müssen Christen verstehen, was nicht dem Wort Gottes entspricht. Und so gab es noch eine ganze Reihe von Kirchenleitern, die da unterwegs waren und die Position bezogen haben. Wir kennen diese Namen heute nicht mehr, aber diese Leute waren so wichtig für die Kirche Jesu. Wen wir vielleicht kennen, bestimmt sogar kennen, ist Martin Luther. Ist genau dieselbe Geschichte. Martin Luther hat gesehen, da sind Leute unterwegs, die verkaufen das Heil für Geld, für Ablassbriefe. Zahl dieses Geld und wenn die Münze da in dem Beutel klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und Martin Luther hat gesagt, das kann man nicht so stehen lassen. Da kann man jetzt doch nicht sagen, okay, das ist deine Erkenntnis und ich habe meine Erkenntnis und in Christus lieben wir uns trotzdem gegenseitig. Nein, Martin Luther hat gesagt, so geht es nicht. Wir werden allein durch Gnade gerettet, allein durch Glaube gerettet und nicht durch Geld zahlen, damit der Papst in Rom seine große Kirche bauen kann. Das geht so nicht. Und wir alle, wie gut, dass er aufgestanden ist. Er hat sein Leben riskiert für die Wahrheit. Wie gut, dass er aufgestanden ist und der Kirche Jesu Orientierung gegeben hat. Und ich wundere mich manchmal, wenn das in der Bibel schon so ein großes Thema war, wenn das in der Kirchengeschichte so ein Riesenthema war, dass manche Leute scheinen mir den Eindruck zu vermitteln, heute ist aber kein Thema mehr. Heute haben wir einfach nur bunte Vielfalt, da freuen wir uns alle dran, da sind wir alle begeistert, dass wir doch so vielfältige, unterschiedliche Erkenntnisse haben. Irrlehre ist kein Thema. Ist es kein Thema? Doch, es ist ein Riesenthema. Natürlich ist es auch heute ein ganz großes Thema. Ein Thema, das gerade mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, war das Thema Sexualethik. So bezeichnen wir das ja heute gerne. Ich habe gleich drei Bücher gelesen, Bücher aus frommen Verlagen, in denen die Meinung vertreten wurde, ja, so wie wir das früher mal gesehen haben, so dürfen wir das heute nicht mehr sehen. Da sollen wir doch offener sein. Da sollen wir doch unseren Blick weiten. Da sollen wir doch Verständnis haben für ganz unterschiedliche Lebensformen, für ganz unterschiedliche Arten und Weisen, das zu leben. Ja, und auch das ist ein Thema, das wir schon in der Bibel selbst finden. Auch das gab es damals schon in Offenbarung 2. Da gibt es dieses Sendschreiben in die Gemeinde in Pergamon. Und da steht in Vers 14, einen Vorwurf muss ich dir machen. Du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam hatte Balak gezeigt, wie er die Israeliten zu Fall bringen könnte. Er verführte sie zum Essen von Opferfleisch, das in Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit. So gibt es auch bei euch Leute, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehr um, sonst gehe ich sehr schnell gegen dich vor. Sexuelle Zügellosigkeit, so wird es hier übersetzt in der neuen evangelistischen Übersetzung. Das Wort, das da im Griechischen steht, heißt Porneo. Da leitet sich unser Wort Pornografie davon ab. Und im jüdischen Verständnis war dieser Begriff ein Sammelbegriff für jede Form von zwischenmenschlicher Sexualität außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau. Also wenn hier gesagt wird, diese Nikolaiten haben die Leute, verführen die Leute, Porneo zuzulassen, dann ging es da um alle möglichen Formen zwischenmenschlicher Sexualität außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau. Und es gibt einen Kirchenleiter im 3. Jahrhundert, der hat etwas darüber geschrieben, woher diese Nikolaiten kamen. Diese Nikolaiten gingen ganz offenkundig zurück auf Nikolaus. Nikolaus, gerade jetzt aktuell wieder, hat aber nichts mit unserem Nikolaus zu tun. Nein, es ist der Nikolaus, der kommt in der Apostelgeschichte vor. Apostelgeschichte 6, Vers 5, da werden 7 Diakone eingesetzt. Einer davon ist der Nikolaus. Und ganz offensichtlich hat dieser Nikolaus in seinen späteren Jahren irgendwann angefangen, genau wie heute zu sagen, so eng dürfen wir das doch nicht sehen. So genau müssen wir das nicht nehmen. Da müssen wir unseren Blick weiten, da dürfen wir mehr zulassen. Ja? Und wisst ihr, das ist so schmerzhaft. Wenn Leute, die eigentlich so gut unterwegs waren, der Nikolaus, das war ja Teil der ersten großen Erweckung in der Jerusalemer Gemeinde. Wenn so jemand anfängt, Lehren zu verbreiten, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, da tun wir uns dann auch schwer dagegen, was zu sagen, Mensch, das ist doch ein Guter, das ist doch einer von uns. Aber Gottes Wort ist so klar. Gottes Wort ist so klar. Nein, du darfst es nicht einfach laufen lassen, sondern da muss Position bezogen werden. Gott sagt, kehr um, sonst gehe ich gegen dich vor. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, wo wir Gottes Wort nicht mehr folgen. Da ist nicht nur so, dass es schlecht ist, weil wir schlechte Dinge tun. Nein, Gott selber kann unser Gegner werden. Das ist eine harte Wahrheit. Aber wir müssen uns nicht wundern, wo Gottes Wort nicht gefolgt wird, dass Gemeinden zugrunde gehen, dass ganze Kirchen zugrunde gehen. Es ist letztlich auch ein Gericht Gottes. Wir sehen das in der Bibel quer durch das ganze Alte Testament vor allem. Wo Gottes Wort, wo Gottes Gebot verlassen wird, da verschwindet auch der Segen Gottes. Da breitet sich Schlechtes aus. Das ist ein Prinzip, das sich bis heute nicht geändert hat. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit dem Thema Postevangelikalismus beschäftigt, also mit Menschen, die mal gut gestartet sind, aber die dann irgendwann gesagt haben, diese Treue zur Autorität von Gottes Wort lasse ich jetzt hinter mir. Ich gehe da andere Wege, ich verlasse diesen Weg. Und wir sehen hier in der Bibel, das ist auch nichts Neues. Postevangelikale hat es im Grunde schon immer gegeben. Leute, die gut gestartet sind und angefangen haben, dann Lehren zu verbreiten, die nicht mehr mit Gottes Wort übereinstimmen. Und Gottes Wort ist so klar, hier dürfen wir Position beziehen, weil es geht um so viel. Es geht darum, dass die Gemeinde Jesu gut wachsen kann. So, also diese Situation, dass der Wind aller möglichen Lehren weht und dass er droht, uns auseinanderzutreiben, das ist nichts Neues. Das gab es schon immer, das gab es auch damals schon. Und umso wichtiger ist jetzt die Frage, wie geht Paulus mit dieser Situation um? Was rät er der Gemeinde in Ephesus, was sie tun sollen, um fit zu sein, um bestehen zu können, auch wenn der Wind der Lehren weht und vielleicht sogar immer mehr zum Sturm wird? Lesen wir zuerst, was er schreibt in Vers 13. Da schärft Paulus erstmal unseren Fokus. Und er spricht von einem Ziel. Er sagt uns, was das Ziel dessen ist, was uns vor Augen stehen soll. Er sagt, wir sollen das Ziel haben, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Drei Ziele sind es hier: Einheit im Glauben, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, Mündigkeit, mündige Christen und Fülle in Christus. Drei Ziele, die wir vor Augen haben sollen. Das erste Ziel heißt, wir brauchen Einheit im Glauben und in unserer Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, ich finde das schon bemerkenswert. Wir brauchen Einheit in der Erkenntnis, sagt Paulus hier, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ich höre heute oft die These, naja, wir dürfen doch unterschiedliche Erkenntnisse haben. Darf jeder seine Erkenntnis haben, der darf so eine Erkenntnis haben, der darf eine andere Erkenntnis haben. Weil was wir uns miteinander verbindet, ist ja nicht eine bestimmte Erkenntnis, nicht eine bestimmte Lehre, nicht eine bestimmte Theologie, sondern uns verbindet doch eine Person, Jesus Christus. Und in ihm sind wir beieinander, auch wenn wir völlig verschiedene Erkenntnisse, völlig verschiedene theologische Überzeugungen haben. Lasst mich das so deutlich sagen, was für ein Unfug. Sorry, was für ein Unsinn. Ja, weil Paulus sagt hier, klar, wir brauchen Einheit in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Da geht es einfach nicht, dass so der eine sagt, ja, für mich ist Jesus ein großes Vorbild. Der hat sich so wunderbar um die Armen gekümmert. Das finde ich sehr vorbildlich. Und der andere sagt, für mich ist Jesus, war einfach ein sehr gesegneter Mensch. Ja, der war eng mit Gott unterwegs und Gott hat ihn gesegnet und ich folge ihm jetzt deswegen nach, weil ich seine Sachen, die er so gesagt hat, gut finde. Das geht nicht. Wir brauchen Einheit in der Erkenntnis von Jesus Christus, denn da kann nicht jeder sich selber sein Bild von Jesus machen, so wie es ihm passt. Nein, wir brauchen diese Übereinstimmung in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir sagen, Jesus ist der Christus. Er ist im Alten Testament vorhergesagt worden als König, als Messias und vor allem Jesus ist Gott, der vor aller Schöpfung war und der in Ewigkeit sein wird. Das ist etwas, worunter es unter Christen keine zwei Meinungen geben darf. Ja, und ich sage hier nicht, dass wir jetzt in jedem theologischen Detail übereinstimmen müssen als Christus. Das sagt auch die Bibel nicht. Es gibt Randfragen, da dürfen wir es fröhlich aushalten, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich werde nie diese wunderbare Lehrserie von Waldemar vergessen, wo er über Endzeitfragen gesprochen hat. Er hat gesprochen über Amillennialismus, Prämillennialismus, Postmillennialismus und Dispensationalismus. Ich habe es geschafft. Das war, vor dem Teil hatte ich die größte Angst in der Predigt.
Fürchte dich nicht.
Und ja, das ist ein Thema, da dürfen wir auch unterschiedliche Positionen haben unter Christen. Das darf sein, dass wir in solchen Endzeitfragen unterschiedliche Details sehen und unterschiedliche Überzeugungen haben. Aber liebe Freunde, wenn es um Christus geht, wenn es ums Evangelium geht, wenn es um die heilsrelevanten Fragen geht, da müssen wir beieinander sein. Und das haben die ersten Christen auch schon verstanden. Und deswegen haben sie diese wunderbaren Bekenntnisse formuliert, in denen sie klar gemacht haben, das sind die zentralen Wahrheiten und bei denen sind wir beieinander. Und wenn du die nicht mitsprechen kannst, dann lieben wir dich trotzdem, aber sorry, dann bist du nicht Teil dieser Bewegung hier, dann bist du leider draußen. Denn da sind wir eins in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis von Jesus Christus. Sie haben dieses Apostolikum formuliert und das Niceno-Konstantinopolitanum. Und heute gibt es solche, ja, das war auch schwierig. Und heute haben wir Texte wie die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz oder Lausanner Verpflichtung. Wie gut ist es, solche Bekenntnistexte zu haben, wo wir gemeinsam formulieren, das ist uns unaufgebbar wichtig. Dazu stehen wir gemeinsam. Das sind Selbstverständlichkeiten für uns Christen, die wir ganz selbstverständlich miteinander feiern, besingen und bezeugen können. Und das brauchen wir. Das sind verbindende Glaubensschätze, die für die Einheit der Kirche Jesu unverzichtbar sind. Und ich sehe es überall in unserem Land, wo die Bekenntnisse aufgeweicht werden. Da verschwindet auch die Einheit und letztlich gehen Kirchen und Gemeinden zugrunde. Wie gut, dass wir dieses Ziel haben von Paulus. Einheit im Glauben, Einheit in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und dann spricht Paulus von einem weiteren Ziel. Er sagt, wir brauchen Mündigkeit, mündige Christen. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, sagt Paulus. So was bedeutet Mündigkeit? Mündigkeit bedeutet, wir sollen Christen sein, die nur, nicht nur einfach glauben, was ein Christ halt nun mal zu glauben hat. Nein, Gott möchte, dass wir immer mehr verstehen, dass wir immer mehr begreifen, warum wir glauben, was wir glauben. Gott möchte, dass wir verstehen und begründen können, warum seine Worte vertrauenswürdig sind, warum seine Gebote gut und weise sind. Ich möchte euch das gerne anhand von einem Beispiel erklären. Ja, viele Christen haben in ihrer Jugend Gottes Gebot gehört, du sollst mit dem Sex warten, bis du verheiratet bist. Ja, das war bei mir auch so. In meiner Gemeinde wurde mir das auch beigebracht. Die Bibel sagt, Sexualität, Sex gehört in die Ehe, also warte mit dem Sex bis zur Hochzeit. Und weil es die Bibel eben so sagt. Und ich bin sehr froh, dass mir das beigebracht wurde. Ja, ich bin sehr froh, dann eine Frau gefunden zu haben, die das genauso sieht. Und wir haben das so praktiziert. Ich bin so dankbar, dass wir das so gemacht haben. Falls es noch mal jemand hört, für den es relevant ist, mach es genauso. Es ist so ein Segen. Es ist so gut für die Ehe, darauf zu warten bis zur Hochzeit. Ich danke meinen damaligen Leitern, dass sie mir das beigebracht haben. Allerdings, was mir niemand gesagt hat, war, warum das eigentlich wirklich, wirklich gut ist. Klar, in der Bibel steht es und das reicht eigentlich auch tatsächlich. Wenn es die Bibel sagt, jawohl, dann richten wir uns danach, dann halten wir uns dran. Aber es wäre gut gewesen, irgendwann einmal zu begründen, warum das wirklich sinnvoll ist. Weil ich nehme das so wahr, viele Christen haben das in ihrer Jugend gehört. Aber jetzt kommen plötzlich andere Leute, ich habe schon erzählt, ganze Bücher werden darüber geschrieben. Nein, das muss man heute nicht mehr so sehen. Nein, das ist halt, Gott hat da auch gar kein Problem damit, dass du auch vor deiner Ehe schon mal Erfahrungen machst mit dem einen oder mit dem anderen Partner. Und das schadet dir auch nicht. Das schadet deiner Ehe auch später nicht. Und das ist, da dürfen wir uns öffnen. Da dürfen wir heute mehr Weite haben. Ja? Genau, das wurde da vertreten in diesen Büchern, die ich gelesen habe. Und mir ist in diesen Büchern eines aufgefallen. Da wurden alle möglichen Themen rund um den Bereich Sexualität behandelt. Aber ein Bereich wurde nicht behandelt. Und es war das Thema Schwangerschaft. Schwangerschaft ist eigentlich nicht vorgekommen in diesen Büchern. Und ich musste zurückdenken an ein anderes Buch, das hatte ich schon vor 2 Jahren etwa gelesen, auch über dieses Thema Sexualität, ein Buch von einem katholischen Theologen, Bernhard Meuser heißt er, und er hat ein sehr spannendes Buch geschrieben und er berichtet an einer Stelle von einem früheren Freund von ihm, ein Freund, der in seiner Jugendzeit leider seinen Glauben weggeworfen hat. Er hat sich stattdessen in die Berliner Szene gestürzt und wollte da Teil sein dieser Szene mit freier Liebe. Aber nach ein paar Jahren ist er dort wieder rausgegangen. Und Bernhard Meuser sagt, ich habe meinen Freund gefragt, warum hast du denn diese Szene wieder verlassen? Warum hast du Berlin wieder verlassen? Und es hat mich wirklich getroffen, was der Freund geantwortet hat. Es ist mir durch und durch gegangen. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Sein Freund hat gesagt, ich ging da weg, weil ich eines Tages begriff, für freie Liebe muss man Kinder töten. Du kannst noch so gut verhüten, aber bei Sex entstehen nun mal Kinder. So war es auch in meiner Clique. Jemand war schwanger. Was für eine Katastrophe. Ein Kind, das durfte nicht sein. Dann waren es oft die Männer, die übrigens höchst repressiv auf einer Abtreibung bestanden. So jedenfalls lief es meistens. Oder die Kinder kamen zur Welt vielleicht, weil die Frauen ihren Kopf durchsetzten. Dann waren sie da, die Kinder, und fielen durch alle Ritzen. Mal kümmerte sich jemand um sie, mal blieben sie der Community oder sich selbst überlassen. Viele wuchsen auf wie Unkraut. Mir taten diese Kinder leid. Oft waren die Kinder ein Störfaktor in der biografischen Selbstverwirklichung ihrer Eltern, besser gesagt ihrer Mütter. Die biologischen Väter waren ohnehin meist mit der Rettung der Welt befasst. Und Bernhard Meuser kommentiert dann, mir ging der Satz, für freie Liebe muss man Kinder töten, lange durch den Kopf, so lange, bis ich verstand, er hat die Sprengkraft, das ganze System auseinanderzunehmen. Er ist die schärfste denkbare Kritik am Theoriegebäude der sexuellen Revolution. Er enthüllt seine Inhumanität schon im Ansatz. Ihr Lieben, Gottes Wort ist so gut. Seine Gebote sind gut und sie sind weise. Mich hat das so traurig gemacht. Da ist jemand, der hat seinen Glauben weggeworfen, aber selbst der hat verstanden, wohin das führt, wenn wir Gottes Wort verwerfen. Und wir, die Kirche Jesu, wir, die Christen, wir haben Gottes Wort und wir denken, muss man nicht so genau nehmen, muss man nicht so eng nehmen, was Gott sagt. Das darf doch nicht sein, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben Gottes Wahrheit, Gottes Weisheit und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr verstehen wir, dass es wirklich gutes, heilsames, befreiendes Wort ist. Und wir brauchen heute mehr denn je mündige Christen, die wissen, was Gott gesagt hat und die auch sprachfähig sind, die begründen können, warum Gottes Wort gut ist. Und die auch gerade der nächsten Generation das weitergeben können. Es lohnt sich, es ist heilsam, es ist befreiend, sich an Gottes Wort zu orientieren und seine Gebote ernst zu nehmen und umzusetzen. Wir brauchen mündige Christen. Und schließlich sagt Paulus, wir brauchen Christen, die in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Christen, in denen die Liebe, die Weisheit, die Kraft, die Heiligkeit, die Reinheit Jesu, die in ihnen wächst. Ja, es reicht nicht, die richtige Theologie zu haben. Es reicht auch nicht, gute Argumente für diese Theologie zu haben. Es ist notwendig, dass in uns die Fülle Christi wächst. Denn Menschen sehen nicht nur, welche Theologie haben an uns. Sie sehen nicht nur unsere Argumente. Menschen schauen uns an und sie sehen, welchen Lebensstil wir haben. Und wir beeindrucken die Menschen wirklich, wenn die Menschen Christus in uns sehen. Wenn sie spüren, es ist etwas von der Liebe, der Kraft und der Schönheit Jesu in diesem Lebensstil zu sehen. Wenn wir als Gemeinde attraktiv sein wollen, wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir immer mehr von dieser Fülle Christi in unserem Leben. Also Einheit, Mündigkeit, Fülle in Christus, das ist das Ziel, das Paulus uns vor Augen malt. Aber jetzt ist die Frage, wie erreichen wir dieses Ziel? Wie erreichen wir diese Ziele? Und Paulus schreibt darüber etwas in Vers 11 und 12, schreibt er. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Also Paulus sagt, Christen und Gemeinden können nur dann heranreifen zur Mündigkeit, zur Fülle in Christus, wenn ganz verschiedene Gaben und Berufungen zusammenkommen und zusammenwirken. Also Gott hat Gemeinde nicht so konzipiert, dass es da einen gibt, der alles macht, sondern unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gaben und Berufungen und die wirken zusammen, damit die Gemeinde diese Ziele erreicht, die Paulus der Gemeinde hier vor Augen gemalt hat. Und ich frage mich, ist uns das bewusst, dass wir diese unterschiedlichen Gaben und Talente brauchen, dass niemand von uns alle diese Gaben hat, sondern dass er angewiesen ist darauf, dass andere da sind, die uns in unseren Gaben ergänzen. Paulus hat das mal sehr schön formuliert in 1. Korinther 12, Vers 20. Da schreibt er, nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Unentbehrlich. Wir brauchen einander. Ist dir das bewusst, dass du die anderen hier brauchst? Würde ich gerne am liebsten auffordern, schau dich mal um hier in diesem Raum und sag dir das selber. Ich brauche diese Leute um mich rum. Ich schaff's nicht allein, weil Christsein ist eben kein Einzelkämpfertum, sondern Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Menschen um uns rum, die uns sehen in unserem Leben, wie es uns geht. Menschen, die für uns beten, wenn es uns nicht gut geht. Wir brauchen Menschen, die uns auch offen mal ansprechen, wenn wir irgendwie ein wenig abzudriften drohen, wenn sich da schräge Dinge in unserem Leben ausbreiten. Hast du solche Menschen um dich herum? Kannst du dich mit ihnen verbinden und verbünden im echten Sinne und sagen, ich will Teil dieser Gemeinschaft sein, ich will den anderen dienen, aber ich brauche auch den Dienst der anderen. Ich bin angewiesen auf die anderen. Einheit ist so viel mehr als nur nett zu sein zueinander, einander zu lieben. Einheit heißt zu verstehen, ich bin angewiesen auf die anderen. Ich brauche die anderen und ich brauche ihren Dienst. Denn nur in diesem Miteinander der verschiedenen Gaben und Talente kann Gemeinde wachsen. Das ist, was Paulus hier sagt. Und jetzt, deshalb ist Ortsgemeinde so wichtig. Lokale Ortsgemeinde, das, was ihr hier tut, ist so unverzichtbar. Es ist die zentrale Missionsstrategie der Bibel, an jedem Ort Gemeinde zu bauen. Wie gut, dass hier in Emmendingen gute, gesunde Ortsgemeinde wächst. Wie gut, dass ihr hier mit dabei seid. Ich möchte euch so ermutigen, diesen Weg weiterzugehen als Ortsgemeinde. Aber wie kann Ortsgemeinde wachsen und gedeihen? Das beschäftigt viele Leiter in unserem Land, weil oft ist es leider nicht so, dass man anfängt, einen Zweitgottesdienst zu machen. Oft ist es eher so, dass die Reihen immer dünner besetzt sind. Wie kommt es? Woher ist der Unterschied? Wie kann Gemeinde wachsen? Auch dazu hat Paulus eine sehr klare Meinung. Lesen wir in Epheser 4 die Verse 15 und 16. Da schreibt Paulus, lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. So, Paulus sagt hier, Gemeinde wächst vom Haupt her. Von ihm her, sagt Paulus, wächst Gemeinde. Und das bedeutet, Gemeinde wächst nicht, indem wir Appelle an die Leute richten. Mensch, Leute, haltet doch mal zusammen. Arbeitet doch mal zusammen. Diese Appelle höre ich so oft im kirchlichen Umfeld und sie fruchten 0,0. Ja, Gemeinde gelingt nicht und wächst nicht, weil es da halt gute, talentierte Leiter gibt, die dann am besten gute Konzepte haben, die in der anderen Gemeinde gut funktioniert haben. Wir übernehmen das Konzept und denken, dann wächst bei uns Gemeinde. So funktioniert das nicht. Nein, Gemeinde und Gemeinschaft wird von Jesus Christus gebaut. Jesus Christus ist es, der den Leib zusammenfügt. Gemeinde und Gemeinschaft ist nichts, was wir Menschen mit menschlichen Mitteln machen oder produzieren können. Gemeinde und Gemeinschaft ist etwas, was Jesus Christus unter uns bewirken muss. Und deshalb gilt, wenn wir wachsende Gemeinde und Gemeinschaft wollen, dann gibt es dafür nur einen Weg. Paulus sagt, wir müssen in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unser Haupt. Und das muss für uns klar sein. Christus ist unser Haupt. Er ist unser Herr, dem wir gemeinsam folgen. Unser Herr, vor dem wir gemeinsam unsere Knie beugen, den wir gemeinsam anbeten, auf dessen Worte wir gemeinsam voller Ehrfurcht hören und dessen Gebote für uns höchste Autorität haben. Und wenn Jesus Christus diesen Ort als Haupt in unserer Gemeinde nicht hat, dann gibt es nichts und niemand, was das ersetzen kann. Dann gibt es nichts und niemand, was diesen Platz von Jesus ersetzen kann. Nein, dann ist Gemeinde zum Untergang verdammt. Ich muss es so hart sagen. Gemeinde und Gemeinschaft ist nicht möglich ohne Christus als das Haupt. Und deshalb ist Gemeinde und Gemeinschaft auch nicht möglich ohne ein hohes Vertrauen in die Autorität von der Bibel, von der Heiligen Schrift. Denn hier drin lesen wir ja, was das Haupt uns sagt, was das Haupt uns lehrt, welche Gebote unser Haupt uns gibt. Ja, ich höre das so oft, dass gesagt wird, lass uns auf Christus schauen gemeinsam, dann wird alles gut. Lass uns, denn Christus ist doch das Haupt der Gemeinde, wird sogar wörtlich zitiert. Und dann lässt man es gleichzeitig zu, dass Lehren sich ausbreiten, die dem Wort Christi hier in diesem Buch völlig widersprechen. Das ist absurd. Das kann und das darf nicht sein. Dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, das muss sich natürlich vor allem und zuerst mal darin äußern, dass wir darauf hören, was er sagt, dass wir ehrfürchtig das ernst nehmen, was er uns in diesem Wort hier sagt. Sonst ist es Blabla, davon zu reden, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Aber wo wir das tun, wo er wirklich diesen Platz bekommt als das Haupt der Gemeinde, da stelle ich fest, dass Paulus recht hat. Da wächst tatsächlich zusammen. Völlig verschiedenartige Glieder werden zusammengefügt und bilden miteinander diesen Leib. Ich habe das dieses Jahr sehr schön erleben dürfen. Ein Freund von mir und ich, wir hatten die Idee vor 3 Jahren, eine neue Konferenz auf den Weg zu bringen. Und wir hatten diesen Plan, wir wollen ganz verschiedene Gemeinden, Kirchen, Bünde, Werke zusammenbringen, damit wir gemeinsam uns dafür einsetzen, dass die Autorität der Bibel hochgehalten wird in unserem Land. Unter anderem, das war unser Ziel. Und eine völlig neue Konferenz, es war ein spannendes Abenteuer, aber es hat gelingen dürfen. Ja, nach wenigen Wochen war die Konferenz schon ausgebucht, 600 Leute sind dieses Jahr jetzt tatsächlich zusammengekommen, vielleicht habt ihr davon gehört, Jesus 25 hieß die Konferenz. Und wir haben erleben dürfen, dass wirklich sehr verschieden geprägte Christen, die Bibel an einigen Stellen durchaus ziemlich unterschiedlich auslegen. Aber wir hatten so eine wunderbare Einheit miteinander, weil das war für uns klar. Christus ist unser Haupt und dieses Wort hier ist unsere oberste Autorität. Wir beten ihn gemeinsam an. Und wir haben Schriftlesungen gehabt. Ich habe das ehrlich selber auch noch nie so erlebt. Wir haben Schriftlesungen gemacht, alle sind aufgestanden. Wir haben ein ganzes Kapitel aus der Bibel gehört. Es war so eine Ehrfurcht vor Gottes Wort im Raum. Und ich bin überzeugt, das ist die Grundlage dafür. Wenn wir spüren, wir sind alle eins, weil wir alle gemeinsam unter diesem Wort stehen, da wächst Einheit. Da kann Einheit auch sogar in großer Vielfalt von Prägungen wachsen. Denn wir sind eins unter Christus, eins unter seinem Wort. Und ich möchte es so gern sehr deutlich sagen, Einheit in großer Vielfalt kann gelingen, aber eben nur, wenn Christus wirklich unser Haupt ist. Ja, wenn wir gemeinsam dieses Anliegen haben, immer mehr zu ihm hinzuwachsen, uns von ihm prägen zu lassen. Das muss unser großes Ziel sein. Einheit, wachsende Gemeinschaft und wachsende Gemeinde gelingt nur unter Christus, unter seinem Wort und unter seinem Gebot. Ich würde mir so wünschen, dass diese simple, diese einfache Wahrheit sich rumspricht in unserem Land. Einheit, wachsende Gemeinde und wachsende Gemeinschaft gelingt nur unter Christus, unter seinem Wort und unter seinem Gebot. Das brauchen wir so dringend heute. Ich komme zum Ende und möchte aber noch eines erwähnen, was in unserem Text Paulus auch nennt. Im letzten Vers, Epheser 4, Vers 16, sagt Paulus, von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Liebe, sagt Paulus. Liebe ist etwas, was Gemeinde aufbaut. Also Paulus sagt hier nochmal, Jesus Christus ist es, der das Wachstum der Gemeinde wirkt. Wir können es nicht selber machen. Er macht es durch seine Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Begriff Liebe in der Gemeinde geht. Ich stelle leider immer wieder fest, dass gar nicht so wenige Christen nicht nur gute Erfahrungen in Gemeinden machen. Auch Christen können manchmal ganz schön lieblos unterwegs sein. Auch Christen können manchmal streiten, können sich gegenseitig verletzen. Und ich fürchte, wenn auch hier, wenn wir eine Umfrage machen würden, würde rauskommen, dass wir das auch hier in christlichem Umfeld, in christlichen Gemeinden manchmal diese Erfahrung machen. Und liebe Freunde, wir müssen sehr realistisch sein, dass eine liebevolle Gemeinschaft entsteht unter so grundverschiedenen Menschen, die in der Gemeinde zusammenkommen. Das ist immer ein Wunder. Das ist nichts, was wir mit menschlichen Mitteln machen können. Denn sind wir ehrlich, wir Christen sind nicht besser als andere Leute. Ja, wir können schon andere Menschen lieben, sofern sie nett zu uns sind, sofern sie uns auch lieben, solange wir irgendwie eine gute Chemie miteinander haben und sie vielleicht noch den richtigen Fußballverein auch gut finden, so wie wir selber. Solange funktioniert das vielleicht. Aber Leute zu lieben, die wir erstmal ziemlich schräg finden, die wir irgendwie seltsam finden, die so gar nicht auf unserer Wellenlänge funken, die uns vielleicht sogar verletzen, weil sie bewusst oder unbewusst einen wunden Punkt in uns treffen, das sind auch wir Christen ganz, ganz schnell mit unserer Liebesfähigkeit am Ende. Aber wir Christen können einen Unterschied machen, weil Jesus in unserer Mitte wirksam ist. Und Jesus hat vorgemacht, sogar noch seine Feinde zu lieben. Jesus hat eine Art zu lieben, die übernatürlich ist. Und wo diese Liebe Christi sich ausbreiten darf, weil er unser Haupt ist, weil er unser Denken und unser Leben immer mehr prägen und bestimmen darf, da wächst eine Art von Gemeinschaft, die übernatürlich ist. Und liebe Freunde, wir haben als Christen eine riesige Chance, denn die Liebe in unserer Gesellschaft scheint immer mehr zu schwinden. Ja, die Liebe in unserer Gesellschaft wird immer weniger. Ja, Familien zerbrechen oder entstehen erst gar nicht, weil wir immer mehr verlernt haben, verbindliche Beziehungen zu bauen. Menschen werden einsamer. Die Gemeinde Jesu hat mehr denn je die Chance, ein helles Licht zu sein in einer Gesellschaft, die immer dunkler wird. Aber das wird uns nicht gelingen, weil wir Liebesappelle von vorne predigen. Das wird uns nur gelingen, wenn Jesus Christus in unserer Mitte ist. Wenn er uns prägen darf, wenn wir ihn gemeinsam anbeten, wenn wir uns erfüllen lassen mit seinem Geist der Liebe, der sogar Feinde lieben kann. Wenn wir unsere Identität haben in ihm, wenn wir uns wertgeschätzt und geliebt wissen, dann können wir auch andere Menschen lieben. Wenn wir wissen, wie viel er uns vergeben hat, wie viel Gnade er von uns hat, dann können wir Gnade haben für andere, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie uns verletzen. wenn seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen uns prägt, wenn wir uns beschenkt wissen von seiner Liebe, dann können wir reichlich uns verschenken an andere. Aber er ist die Quelle, wir sind es nicht. Er ist die Quelle, deshalb lasst uns aufschauen zu ihm. Lasst uns in allem hinwachsen zu ihm. Jesus Christus ist der Grund unserer Freude und er ist der Grund, auf der jede Gemeinde gebaut werden muss, weil es gibt kein anderes Fundament, es gibt keinen anderen Fels, auf den Gemeinde gebaut werden kann, außer Jesus Christus. Ich würde gern am Ende dieser Predigt das Gleiche tun, wie das, was wir gemacht haben auf unserer Konferenz. Ich würde gern diesen Text von Paulus nochmal lesen und ich würde uns einladen, dass wir dazu aufstehen. Wir hören Worte des lebendigen Gottes. Er hat die einen als Apostel gegeben, und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Wir loben dich dafür, dass wir Orientierung haben durch das, was du uns sagst. Und wir bekennen dir, wir können es nicht. Wir können nicht Gemeinde bauen aus unserer Kraft und durch unsere Konzepte und durch unsere Ideen, durch Appelle und durch gute Reden. Du allein, Jesus, bist es, der Gemeinde baut. Und deshalb schauen wir auf dich, weil wir spüren, wir brauchen das. Wir brauchen diese ganz besondere Art von Gemeinschaft, die nur da entsteht, wo du die Mitte bist, wo du zugleich das Fundament bist. Danke, Jesus, dass du das tust hier in Emmendingen. Danke, dass du das tust an immer mehr Orten im ganzen Land. Danke, Jesus, dass wir Teil davon sein dürfen. Und wir bitten dich, gebrauch uns immer mehr, da mitzuwirken an deinem Werk. Und wir bitten dich, wirk du immer mehr, sei du das Haupt der Gemeinde. Offenbare dich uns in unserer Mitte. Amen. Ja.